Nach der Diagnose kommt die Therapie. Die Therapie entzündlicher Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, wobei sie in zwei Therapiearten zerfällt, die internistische Therapie und die chirurgische Therapie. Bei akuter oder chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung ist meist die internistische Therapie an erster Stelle, wenn sie nicht zu weit fortgeschritten ist. Es gibt hier eine Fülle von Möglichkeiten in diesem Bereich. Die Behandlung von Schmerzen und Funktionsstörungen steht im Vordergrund, Nahrungskarenz bei akutem Schub, Enzymsubstitution bei der Verdauung, das Legen von sogenannten Stents, Röhrchen in irgendeiner Form, um Engpässe zu überbrücken oder was aufzudehnen. Alles sind Schlagworte, die in diesen Bereich hineingehören. Herr Professor Zoller wird jetzt zu diesem Thema referieren. Ich bin gewiss, es wird kein theoretischer Vortrag werden, der aus dem Lehrbuch raus ist, sondern Professor Zoller behandelt sehr viele Patienten in diesem Bereich, sodass er auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken kann.
Ja, wir wollen zu dem zweiten Themenblock entzündliche Bauchspeicheldrüsenerkrankungen kommen. Und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Herrn Professor Schiedek aus Ludwigsburg Ihnen dieses Thema vorzustellen. Und ich darf Sie sehr herzlich bitten, ich habe mich wirklich bemüht, es so verständlich darzustellen, wenn irgendetwas unklar ist, sofort zu fragen. Wenn wir uns über die Themen akute Pankreatitis, also akute Bauchspeicheldrüsenentzündung und chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung unterhalten wollen, müssen wir erst einmal die Begriffe klären. Was versteht man unter der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung? Darunter versteht man eine akut entzündliche Veränderung mit unterschiedlichem, schweren, teils bis zu tödlichem Verlauf. Die chronische Pankreatitis ist eine schubweise oder kontinuierliche Zerstörung des Pankreasgewebes bedingt durch immer wiederkehrende Entzündungen. Im Rahmen einer nicht infektiösen Entzündung mit Verlust der Funktion der Bauchspeicheldrüse und mit Entwicklung eines pankreoprimen Diabetes mellitus. Da werden wir heute Nachmittag von Herrn Schuler hören. Nun lassen Sie uns erstmal bei der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung bleiben. Wir haben ja eben von Herrn Dr. Klump die Symptome gehört, Schmerzen, Oberbauchbeschwerden. Und was müssen wir, bevor wir mit der Therapie beginnen, müssen wir tun? Wir müssen die Ursache suchen, wir müssen wissen, woher kommt diese akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und die Mehrzahl all dieser Patienten haben Gallensteine. Wir sprechen dann von einer biliären Pankreatitis, also von einer steinbedingten Bauchspeicheldrüsenerkrankung, ungefähr in 30-60%. Was können wir therapeutisch tun? Nun, in diesem Falle ganz einfach, haben wir eben auch schon gehört, eine ERCP, also eine endoskopische Darstellung des Gallenganges, um diese Steine zu entfernen. Das ist der Idealfall. Der zweite Grund für eine solche Erkrankung sind alkoholische Exzesse. Und damit ist jetzt nicht gemeint das Viertel am Abend, sondern damit ist in der Regel, wie ich sagte, ein Exzess gemeint. Das sind also Menschen, die eben wirklich sehr viel Alkohol trinken, scharfe Sachen trinken, und das ist die zweite große Ursache der akuten Pankreatitis, nämlich die alkoholisch bedingte Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber leider Gottes gibt es auch ungefähr 10-15%, idiopathisch ist immer so ein vornehmer Begriff in der Medizin, heißt eigentlich auf Deutsch, der Arzt weiß nicht, woher es kommt. Seltene Ursachen, also wenn wir zum Beispiel eine ERCP gemacht haben, kann es in bis zu 5% der Fälle zu einer solchen Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine untersuchungsbedingte Erkrankung. Wenn wir eine Hypertriglyceridämie haben, das ist also eine massive Ansammlung der Blutfette, wenn wir also bestimmte Veränderungen im Gangsystem haben, aber auch bei Verletzungen, Verkehrsunfälle zum Beispiel, ich kann mich noch gut an ein Gutachten vor Gericht erinnern, wo die Bauchspeicheldrüse durch das Lenkrad, damals gab es noch kein Airbag, verletzt wurde und es dadurch zu einer traumatischen Bauchspeicheldrüsenentzündung kam. Infektiös, aber auch einige Medikamente können das verursachen. In der Diagnostik sehen Sie also hier bereits beim Ultraschall, und Sie sehen, das ist im Grunde genommen ein jedem Arzt zur Verfügung stehendes Verfahren. Hier sehen Sie die Leber angeschnitten und hier sehen Sie den Bauchspeicheldrüsen, den Gallengang, und hier sehen Sie so einen hellen Schatten und hier sehen Sie einen hellen Schatten. Das ist das klassische Bild von Gallengangssteinen. Nun sucht man natürlich für so einen Vortrag die schönsten Bilder raus, und das ist so eins. Das ist nicht immer so zu erreichen, aber man kann sich bemühen, und Sie sehen, mit einem nicht invasiven Verfahren kriegen Sie also hier sehr schön diese Steine in die Darstellung, und die Therapie ist dann eben diese endoskopisch zu entfernen. Das ist dann die ERCP, und Sie sehen also hier das Endoskop, was man hier sehr schön erkennen kann, mit einem gelegten Katheter, und an dem Katheter ist vorne ein Ballon, und mit diesem Ballon zieht man dann diesen Stein, der hier unten präpapillär sitzt, zieht man eben heraus. Und gleichzeitig sehen Sie noch bei dieser Untersuchung sozusagen diesen Gang hier, das ist der Bauchspeicheldrüsengang, der eben hier völlig unauffällig ist. Und dieser Stein ist die Ursache der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von einem Serum, also ein Blutröhrchen sozusagen. Und das ist ein Patient mit einer Hypertriglyceridämie. Sie sehen also sozusagen diesen Rahmen, den man hier also erkennt, als Sediment abgesetzt. Das ist also sozusagen hier bei diesem Patient die Ursache für die Entzündung gewesen. Die ödematös-interstitielle Pankreatitis, das ist die leichteste Form. Das sind also Patienten mit Oberbauchbeschwerden, die den Arzt aufsuchen, die eben dann im Ultraschall erkannt werden. Die Veränderung der Bauchspeicheldrüse, das ist eine rasche Besserung der Beschwerden innerhalb von 2 bis 4 Tagen. Die Patienten müssen auch gar nicht stationär kommen. Sie haben bestimmte Laborwerte, die erhöht sind, die Lipase, Amylase, Entzündungswerte. Selten haben wir Komplikationen, dass sie stationär aufgenommen werden müssen, wenn sie ambulant nicht mehr zu führen sind. Dann brauchen wir eine Infusion, Nahrungskarenz, gegebenenfalls eine Magensonde. Von der ich sprechen möchte und die wir natürlich in der Klinik am häufigsten sehen, sind die schweren Verläufe, die hämorrhagischen, nekrotisierenden Verläufe. Das heißt, das Organ beginnt langsam sich aufzulösen durch diese Schwere der Erkrankung. Und diese Patienten gehören in die Klinik, gehören in der Regel auch auf die Intensivstation. Denn diese Bauchspeicheldrüsenerkrankung ist ein dramatisches Krankheitsbild. Es kann zu einer Blutvergiftung kommen, es kann bis zum Schock kommen. Mehrere Organe können betroffen sein, die Niere, die Lunge, die Leber, die Lungenversagen, das ARDS, das Nierenversagen und der Schock. Die zweite Phase, das heißt, diese Bauchspeicheldrüse versucht sich zu regenerieren. Das Gewebe, was übrig bleibt, bildet dann sozusagen Nekrosen, es kann zu einer Sepsis kommen und spätestens hier muss der Chirurg gemeinsam mit Ihnen die Visite machen und wir werden das nachher bei den Fragen beantworten. Dies sind Patienten, alle diese Verläufe, die gemeinsam visitiert werden müssen und deswegen ist es ganz wichtig, dass hier eine hervorragende Zusammenarbeit wie bei uns und auch in anderen Häusern zwischen dem Internisten und dem Chirurgen gegeben ist, damit diese schwerkranken Patienten so betreut werden, um den richtigen Zeitpunkt zu entscheiden, wann eben die Patienten operiert werden müssen. Diese Patienten sind in der Regel auf Intensivstationen, werden parenteral ernährt, mit Infusionen behandelt, um eben die Organversagen zu vermeiden. In der Regel auch, wenn sie Fieber haben, Antibiotika therapiert. Und wichtig ist die rasche Ernährung über einen zentralen Venenkatheter, damit wir eben keine katabole Stoffwechselsituation haben. Und das gelingt manchmal auch mit einer nasoduodenalen Sonde. Nun, wie ich bereits erwähnte, diese nekrotisierende Verlaufsform, diese Nekrosen können sich zurückbilden, aber oft müssen sie chirurgisch entfernt werden. Wir werden es nachher hören. Es gibt auch eine endoskopische Drainage oder CT-gesteuerte Nekrosenausräumung. Die antibiotische Therapie ist wichtig. Die Therapieziele in der Ernährung sind, dass die Patienten, ich sagte es bereits, eine katabole Stoffwechsellage nicht erreichen mit Gewichtsverlust, sondern durch Aufrechterhaltung der physiologischen enteralen Ernährung müssen diese Patienten relativ rasch ernährt werden. Aber das hängt natürlich auch von der Schwere der Erkrankung ab. Das Thema wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Es gibt heftige Diskussionen auf den Kongressen und die aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Medizin gilt, dass das Fasten, also man beobachtet den Patienten bei einer leicht bis mäßig schweren Pankreatitis bei klinischer Besserung relativ rasch einen Kostaufbau mit kohlenhydratreicher Kost über 3 bis 7 Tagen. Und Sie sehen, diese Leitlinien sind relativ neu. Bei der akuten Pankreatitis in schwerer Verlaufsform, wenn diese Patienten auf Intensivstationen liegen, frühe kontinuierliche enterale Ernährung, gegebenenfalls zusätzlich parenteral, das heißt also infusionsmäßig. Und Sie sehen die Enterale hier über eine nasoduodenale Sonde, die man eben legt. Früher hatte man immer den Eindruck, man muss die Bauchspeicheldrüse schonen, man muss sie sozusagen in Watte packen. Und heute wissen wir, dass wir durch diese frühenterale Ernährung einen wesentlich besseren Benefit im Verlauf dieser schweren Entzündung haben. Wenn wir Komplikationen haben, Lungenversagen, Nierenversagen, Leberversagen, brauchen wir eine frühe, totale parenterale Ernährung, kontinuierliche Zugabe kleiner Mengen einer enteralen Nahrung über eine Dünndarmsonde, die ich Ihnen gezeigt habe. Und das sind die Leitlinien unserer Gesellschaft. Sie sehen, es sind wirklich schwerstkranke Patienten, von denen ich hier spreche. Haben wir diese Patienten sozusagen über die Akutphase hinweg gerettet und ihnen geholfen, dass sie von der Intensivstation herunterkommen und auf eine Normalstation kommen, ist das Thema noch lange nicht ausdiskutiert. Denn wir wissen, und das sind die Dinge, die uns gemeinsam mit den Chirurgen befassen, Komplikationen geben kann. Die sogenannten Pseudozysten. Wir haben eben von Pankreaszysten gehört. Das sind andere Zysten. kongenitale Zysten haben damit nichts zu tun. Diese Pankreas-Pseudozysten sind Zysten, die sich nach einer solchen akuten Entzündung ausbilden. Die sind am häufigsten. Dann haben wir im Langzeitverlauf den Pankreas-Gangstein, die Striktur, also wenn sie aufgrund der Entzündung hier das Gangsystem verändert. Es kann auch zu einem Gallengangsverschluss kommen. Es kann zu einer sekundären Gallengangentzündung kommen, zu einer Milzvenenthrombose, zu einer Milzvenenaneurysma, das ist eine sackförmige Erweiterung. Also das sind alles Komplikationen, die uns im Nachgang bei dieser akuten Pankreatitis auftreten können. Der zweite Teil, den ich mit Ihnen besprechen möchte, ist die chronische Pankreatitis, was man darunter versteht. Immer wiederkehrende Entzündung der Bauchspeicheldrüse, also nicht ein einmaliges Ereignis, wie durch den Gallengangstein bedingt, der sozusagen sich unten festgesetzt hat und eben dann zu einer Verstopfung geführt hat, sondern es kommt immer wieder zu Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Die Erkrankung ist nicht sehr häufig, aber sie betrifft vor allem Männer im mittleren Lebensalter, die wesentlich häufiger erkranken als Frauen. Und diese Erkrankung ist auch dort häufig, wo sehr viel Alkohol getrunken wird, und dort tritt sie vermehrt auf. Und es hängt wahrscheinlich auch von der Qualität des Alkohols ab. Also in Baden-Württemberg, das ist ja nun, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, ein weingesegnetes Land, sind diese Erkrankungen wesentlich seltener als im Norden Deutschlands, wo sehr wesentlich mehr Korn getrunken wird. Und da gibt es also Studien von Herrn Lankisch aus Lüdenscheid, der sagt, die Stadt Lüdenscheid ist die Stadt in Deutschland mit der höchsten Dichte an Kneipen. Und er hat auch die höchste Anzahl an akuten und chronischen Pankreatitiden. Gut, nun ist er auch ein Spezialist auf diesem Gebiet. Also ich will damit nur sagen, die Qualität und Form des Alkohols spielt sicherlich eine große Rolle. Der natürliche Verlauf der immer wiederkehrenden Entzündung heißt, die Mortalität 3- bis 6-fach erhöht, aber nach 10 Jahren leben immer noch 50-60%. Wir haben eine kürzere Lebenserwartung. Und das haben wir eben auch schon von Herrn Dr. Klump gehört. Wir haben in etwa 4% ein höheres Risiko, ein Pankreaskarzinom zu bekommen. Und diese Pankreatitiden haben für uns Ärzte noch ein Problem. Oft verbergen sich hinter dem Zeichen einer akuten und chronischen Pankreatitis doch Tumore der Bauchspeicheldrüse. Und es ist für den Radiologen und auch für uns wahnsinnig schwierig zu sehen, ob hinter einer Pankreaskopfpankreatitis, die immer wiederkehrt, sich nun jetzt doch ein Karzinom verbirgt oder nicht. Das ist ein Dilemma und eine Krux in unserer Diagnostik. Und leider Gottes kommt es immer wieder vor, dass man eben solche Patienten eben dann später, wenn diese Entzündung abgeklungen ist, findet und man sieht eben, dass doch eine Bauchspeicheldrüse, ein Bauchspeicheldrüsentumor dahinter steht. Die Folgen der chronischen Pankreatitis, habe ich Ihnen gesagt, es kann sich darauf auch mal ein Tumor entwickeln mit einer erhöhten Inzidenz. Aber in der Regel haben diese Patienten chronische Schmerzen. Sie klagen über gürtelförmige Schmerzen und wir alle haben uns seit vielen Jahren bemüht, die Schmerzen zu erklären, wo sie herkommen. Dann gibt es die Theorie, dass es sozusagen zu einer Nervenschädigung kommt. Es gibt die Theorie, dass durch die Steine, die sich in der Bauchspeicheldrüse in den Gängen bilden, dass es hier zu vermehrten Sekretstau kommt. Also letztendlich ist es nicht ganz eindeutig geklärt. Aber die Patienten haben noch etwas. Sie haben eine Fettverdauungsstörung. Wir sprechen von einer Maldigestion, von einer veränderten Lipase und von den sogenannten Fettstühlen. Das ist ein wenig appetitliches Bild, aber so sieht es dann etwas aus, damit man sich darunter etwas vorstellen kann. Diese Fettstühle machen große Probleme. Die Patienten haben einen Gewichtverlust. Sie kommen zu einer Karexie, das heißt zu einer dramatischen Gewichtsänderung. Sie haben einen Vitaminmangel und entwickeln letztendlich einen Pankreatoprien, also einen Diabetes mellitus, der durch die Pankreaserkrankung bedingt ist. Und auch hier bei der chronischen Pankreatitis haben wir die eben erwähnten Komplikationen von der Pseudozyste bis zu den Pankreasgangsteinen, bis zu den Strukturen, die uns dann eben endoskopisch oft wirklich herausfordern, um diesen Patienten zu helfen. Nun, was können wir als Arzt tun, um den Patienten bei einer chronischen Pankreatitis unter die Arme zu greifen? Erstes Therapieziel ist die Behandlung des akuten Schubes, wenn der Patient in die Klinik kommt. Zweitens, und das betrifft die Mehrzahl aller Patienten, diese Patienten sind alkoholabhängig, die also immer wieder Alkohol trinken und durch diesen Alkohol sozusagen die Bauchspeicheldrüse immer wieder reizen. Das heißt, das absolute Therapieziel muss sein, dass diese Patienten gänzlich vom Alkohol abschwören, hin bis zu bestimmten Entziehungskuren und bis zu entsprechenden Entwöhnungskuren. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist die suffiziente Schmerztherapie. Diese Patienten leiden dramatisch unter Oberbauchschmerzen, die sehr schwer in den Griff zu kriegen sind, bis hin zur Morphinen, die diese Patienten brauchen. hat aber dann wiederum das Problem, dass die Patienten morphinabhängig werden. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was Sie in einer Balance halten müssen mit vielen anderen Kollegen, die Ihnen dabei helfen. Wir müssen die exokrine Insuffizienz behandeln. Das heißt, das Organ hat ja zwei Aufgaben. Die endokrine, nämlich das Insulin zu produzieren, und die exokrine, die Fettverdauung zu steuern und zu triggern. Und diese ist gestört in der Regel. Das müssen wir hinkriegen mit Zuführen von eben entsprechenden Fermenten. Da komme ich noch drauf. Wir müssen die endokrine Erkrankung behandeln, nämlich den Diabetes einstellen. Wir müssen diese Pankreaspseudozysten behandeln. Und auch hier hat sich ein Paradigmenwechsel angedacht. Früher hat man gesagt, jede Pankreaspseudozyste muss operiert werden. Nein, wir können sie teilweise beobachten, die können sich zurückbilden. Aber in engem Schulterschluss zu den Chirurgen ist dies zu entscheiden, wann der Zeitpunkt gekommen ist zu operieren oder ob man zuerst eine Drainage macht, transgastral durch den Magen. Das ist heute alles möglich, endoskopisch. Also wie gesagt, das sind Patienten, die eben hier sehr engmaschig von beiden Fachdisziplinen betreut werden müssen. Und die Therapie von Pankreas- und Gallengangstenosen, also wenn der Gang eingeengt ist, es zu einem Rückstau kommt, das ist also ganz wichtig, dass Sie das tun. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen erreichen, dass die Patienten eine verbesserte Lebensqualität haben, dass sie wieder normal essen können, normal trinken können, keine Schmerzen haben. Das ist das Wichtigste. Wir wollen einen Angriff auf die Entstehungsursache machen, das habe ich Ihnen gesagt. Der Alkohol muss drastisch reduziert bzw. eine völlige Karenz eingeführt werden. Wir wollen die Organfunktion erhalten. Wir wollen eine Progredienz und eine maligne Entartung natürlich verhindern. Und das ist nicht immer einfach, wie ich Ihnen eben gesagt habe. Welche Ziele haben wir dann erreicht bezüglich der Alkoholkarenz? Gelingt leider nur bei einem Drittel der Patienten. Sie sagen ja, warum ist das nicht möglich? Warum können Sie nicht nahezu 100%? Das sind die Daten. Ein Drittel schaffen wir. 52% versus 37% Schmerzlinderung, insbesondere zu Anfang der chronischen Pankreatitis. Das sind die Daten von Herrn Lankisch, ich erwähnte ihn eben. Die Progredienz der Erkrankung wird verlangsamt, in Kombination mit Rauchen, davon habe ich noch gar nicht gesprochen, begünstigt der Alkoholkonsum die maligne Entartung. Das ist eine ganz wichtige Aussage, zwar schon 10 Jahre alt, aber sie ist nach wie vor Fakt und bestätigt. Die Therapie der chronischen Pankreatitis, wenn Sie nun einen akuten Schub haben, wenn der Patient also sich nicht an unsere Regeln hält, Alkoholkarenz, Nikotinkarenz, auch hier wiederum ein interdisziplinäres Verhalten, die Patient orale Nahrungskarenz, also erst einmal keine Nahrung zu sich nehmen, dann aber relativ rasch die enterale, parenterale Ernährung, wie ich Ihnen eben gesagt habe, die Schmerztherapie, die Intensivüberwachung, das Therapie der Komplikationen, Organversagen, Infektionen. Also das ist das Gleiche, wie ich Ihnen eben zu Beginn der Ersterkrankung einer akuten Pankreatitis. Sie alle wissen, dass bei der chronischen Pankreatitis die Schmerztherapie durch Enzymsubstitution in der Diskussion ist. Enzymtherapie wirkt, 83 publiziert, 89 publiziert, 84 publiziert. Enzymtherapie wirkt nicht. Sie sehen, es gibt ein Pro und es gibt ein Contra. Enzymtherapie könnte wirken mit bakterieller Lipase. Wir halten es so, dass wir diese Enzymtherapie relativ rasch starten, aber weniger, um die Schmerztherapie damit sozusagen anzusteuern, sondern um die exokrine Funktion zu unterstützen. Und Sie wissen leider Gottes, dass die Kassen das seit vielen Jahren nur sehr zögerlich finanzieren und wir eben dann immer entsprechende Atteste schreiben, dass hier eine exokrine Pankreasinsuffizienz vorliegt, um eben dieses den Patienten durch die Kassen zu ermöglichen. Was können wir machen, um die Schmerzen neben der Schmerztherapie in den Griff zu bekommen? Wir können mit den Radiologen zusammen eine Cœliacus-Blockade durchführen. Das heißt, man kann, also Sie sehen das hier auf diesem Bild dargestellt, man kann durch entsprechende Applikationen hier in diese, wenn Sie so wollen, Bündelung von Nervenleitsituationen, kann man eben hier ein Mittel hineinspritzen, um eben die Schmerzfortleitung zu unterbrechen und zu unterbinden. Das macht man aber nur, wenn alle anderen Maßnahmen sozusagen am Ende sind und wir dem Patienten nicht mehr helfen können. Das Ganze können wir auch endosonografisch gezielt, wenn wir also endosonografisch uns diese Blockaden darstellen. Sie sehen das also hier schematisch dargestellt. Jetzt kommen Sie hier mit dem Endoskop, das ist schematisch dargestellt, der Magen. Und Sie können dann hier mit dem Endoskop, mit dem endoskopischen Ultraschall eben hier die Nadel entsprechend ausführen und diesen Plexus eben dann infiltrieren, um eben hier eine Schmerzausschaltung zu machen. Also auch dies ist endoskopisch möglich. Die Therapie der chronischen Pankreatitis, ich sagte Ihnen bereits, wir haben bezüglich der Schmerztherapie, und das ist ja immer der erste Punkt, warum die Patienten zu Ihnen kommen. Auch ein Problem bezüglich der medikamentösen Einstellung. Wir haben eine bestimmte Stufentherapie, wie wir die Schmerztherapie eben angehen können, dass wir, wenn wir eben zu rasch, zu intensiv therapieren, eben es zu einem Missbrauch kommt bei einer Dauertherapie. Die Patienten, es ist natürlich ein gewisses Risikopotenzial an Patienten, Wechselwirkungen mit Alkohol haben, die Patienten aufgrund dieser chronischen Erkrankung natürlich auch in eine andere Stimmungslage kommen, sie zu depressiven Stimmungen kommen können. Das ist sicherlich ein riesiges Problem mit dieser Patientengruppe und deswegen ist es wichtig, dass Sie als Hausarzt oder als Klinikarzt, wer immer diese Patienten betreut, ein entsprechendes Arzt-Patienten-Verhältnis aufbauen, dass die Patienten Zutrauen haben, dass sie Vertrauen zu dem Arzt haben und dass sie eben diese Patienten in einem ständigen, Kontakt haben, weil es ein chronisches Problem ist, wie der Begriff schon sagt, und weil es nicht mit einer Steinextraktion, wie ich Ihnen gezeigt habe, bei der akuten Pankreatitis getan ist. Manchmal haben wir aber auch einen natürlichen Verlauf. Das heißt, dass wenn die Patienten sich eben an eine entsprechende Ernährung, an eine entsprechende Lebensführung, heute sagt man Lifestyle, halten, wenn die Patienten vor allen Dingen den Alkohol weglassen, das Rauchen weglassen, dass eben hier, auch diese Erkrankung einen natürlichen, gutartigen Verlauf nimmt. Das zeigt Ihnen hier dieses Schema, das also hier auch mit einem über Jahre hinaus, Spontanverlauf, die Schmerzen von heftig, über mehrere Jahre abnehmen können. Also das sind sicherlich Untersuchungen hier von der amerikanischen Gastroenterologengesellschaft, die dieses noch einmal untermauern. Ich will noch ein paar Worte zur Ernährung sagen. Bei der chronischen Pankreatitis, wir sollten die Fette auf 60 Gramm pro Tag reduzieren, ungefähr weniger 30% der Gesamtkalorien, ausgewogene Kost für Kohlenhydrate und Proteine, häufig kleine Mahlzeiten, also nicht den ganzen Tag nichts essen, abends die große Kost. Drei Nebenmahlzeiten, in schweren Fällen mittelkettige Triglyceride oder zusätzlich parenterale Ernährung. Das sind alles Patienten, die in ein Ernährungsteam aufgenommen werden müssen, die von einem bestimmten Ernährungsteam beraten werden müssen, von einer Diätassistentin. Also das ist sicherlich ein sehr komplexes Problem. Die Enzymsubstitution, ich habe es Ihnen ja gesagt, sie wird ja sehr fraglich diskutiert. Ich bin ein Befürworter dieser Enzymsubstitution. Es ist relativ gleich, welche Substanz Sie nehmen, ob Kreon oder Panzitrat. Das sind also diese kleinen Pellets, diese Kügelchen, die sich eben entsprechend resorbieren. Wichtig ist, wenn immer Sie ein Präparat bekommen, dass Sie wissen, dass die Partikelgröße kleiner als 2 mm sein muss. Das ist aber auch beschrieben, weil eben hier die entsprechende Auflösung im Magen-Darm-Trakt wichtig ist und gelegentlich einen Säureschutz nehmen, damit diese Partikel sich nicht schon bereits im Magen auflösen. Kein weiterer Gewichtsverlust im Verlauf der suffiziente Substitutionstherapie, kein weiterer Gewichtsverlust und im Laufe der Gewichtszunahme eine Reduktion der Steatorrhoe, das ist das, was wir erreichen wollen. Also wir wollen eine Gewichtszunahme, wir wollen eine Abnahme der Fettstühle, eine erfolgreiche Behandlung dieser auch dann oft als chronische Diarrhoen bezeichneten Durchfälle. Dann sind Sie im Grunde genommen auf der richtigen Seite mit Ihrem Patienten, wenn Sie das erreicht haben. Es ist auch gegebenenfalls notwendig, die Hypovitaminosen bei der chronischen Pankreatitis, also mit einer vermehrten Vitaminzufuhr, zu substituieren, wobei eine ausgewogene Kost mit Obst und Gemüse, auch das kommen wir heute Nachmittag noch zu sprechen, sicherlich völlig ausreichend ist, bevor Sie eben hier noch zusätzlich diese Vitamine als Pellets oder Tabletten zuführen. Entscheidend ist noch einmal die B-Vitamine bei der Mangelernährung und hier noch einmal die Patienten, die am Alkohol bleiben, haben hier einen Vitamin-B-Mangel und was Sie natürlich nachweisen können und auch entsprechend substituieren können. Nun, es macht wenig Sinn, etwas zu substituieren, was durch Alkohol verursacht wird. Und dann ist es natürlich wichtiger, dass Sie versuchen, diesen Alkohol zu vermeiden. Auf den Diabetes will ich nur ganz kurz eingehen. Das wird Herr Dr. Schuler heute Nachmittag Ihnen noch im Detail sagen. Der Pancreoprivi-Diabetes mellitus, ein ganz besonderer Diabetes mellitus, der nicht einfach einzustellen ist, der schwer zu therapieren ist in dem Sinne, weil es sehr viel Zuckerentgleisungen gibt, aber das wollen wir heute Nachmittag noch im zweiten Teil hören. Auch hier ist leider Gottes oft, ich habe hingeschrieben, oft schlechte Mitarbeit. Es ist eine schwierige Patientengruppe, die Sie also wirklich eng an sich binden müssen und die nach wie vor in der letzten Zeile Leberschädigung durch Alkohol, was natürlich auch den Glykogen und die Gluconeogenese beeinflusst, dramatisch verändern kann. Nun kommen wir zu den Pankreaspseudozysten. Wir haben einerseits einen natürlichen Verlauf, andererseits, aber auch hier sehen Sie ein OP-Präparat. ein Patient, der eben entsprechend operiert werden musste, aber das werden wir nachher noch diskutieren. Das ist also, wie gesagt, diese Komplikation, die man interdisziplinär besprechen muss und auch behandeln muss. Es gibt einige Möglichkeiten, die ich hier zeigen will. Wenn Sie Pankreaspseudozysten haben, können Sie mit der ERCP transpapilläre Drainage und die Pseudozysten trainieren, falls Anschluss an das Gangsystem einer Antibiotikatherapie. Das ist dann sozusagen die Drainage, die am Schluss noch bleibt. Also das ist sozusagen uns möglich. Man legt dann einen Stent ein, um diese Zyste zu trainieren. Das ist alles endoskopisch durch uns durchzuführen. Das war 6 Wochen Stent und die Zyste ist exkludiert, sozusagen der Verlauf, den ich Ihnen hier zeige. Also diese Möglichkeiten bestehen. Die transgastrische Drainage, auch endosonografisch, sehen Sie jetzt hier sehr schön. Hier ist das, der Ultraschall, also der endoskopische Ultraschall. Das ist, wir befinden uns hier im Magen. Hier linksseitig ist der linke Leberlappen. Das ist sozusagen diese Sonde. Hier das Schwarze ist alles Flüssigkeit. Hier ist die Magenwand und direkt an diese Magenwand grenzt hier diese große Zyste an. Und dann ist es möglich, über eine Drainage hier diese Zyste in den Magen abzuleiten, um eben hier diese Zyste zum Verkleben zu bringen. Hier sehen Sie dann die entsprechende Führung mit dem Pickdale-Katheter, was wir da eingelegt haben. So sieht es dann hinterher aus, mit Blick in den Magen. Und dann läuft sozusagen über diese Drainage, läuft eben das Sekret der Bauchspeicheldrüse in den Magen und geht dann via naturalis ab. Also wir haben mit der ERCP die Möglichkeiten, einen Stein auch in der Bauchspeicheldrüse im Ductus pancreaticus zu entfernen, wenn der Patient eine Ikterus hat, einen Schmerz empfindet durch eben einen entsprechenden Gangverschluss. Wir müssen dann eine Papillotomie durchführen, also ein Schlitzen des Gallengangs und des Pankreasganges. Wir müssen ihn dehnen, den Stein entfernen. Wir können aber auch eine Lithotripsie, also eine Bauchspeicheldrüsengangszertrümmerung machen von außen. Sie haben das alles schon mal gehört. Es gibt die Nierensteinzertrümmerung. Früher hat man, bevor man laparoskopisch die Gallenblase operiert, öfters auch Gallenblasensteine zertrümmert. Wir machen das heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil das die Domäne der laparoskopischen Cholezystektomie ist. Die Gallengangssteinzertrümmerung machen wir dann, wenn wir den Gallengangstein aus dem Gallengang endoskopisch nicht entfernen. Und wir können eben auch, wenn diese Steine sich in dem Bauchspeicheldrüsengang sozusagen festsetzen und wir sie nicht endoskopisch entfernen, von außen zertrümmern. Wir können dann bestimmte Plastikstents einlegen, die müssen dann in bestimmten Phasen gewechselt werden. Aber das würde jetzt zu weit führen, um das hier im Detail zu besprechen. Hier so ein Beispiel einer chronischen Pankreatitis mit Steinen in dem Bauchspeicheldrüsengang. Sie sehen hier nochmal das ERCP-Gerät. Hier dann dieser aufgewühlte, inhomogene Bauchspeicheldrüsengang und hier dann die Einlage des Plastikstents, um diesen Gang zu trainieren. Also dieses ist alles möglich. Eine Übersicht, der Vergleich versus Chirurgie, Langzeitergebnisse zur Endoskopie und Sie sehen hier nach einem Jahr keinen Unterschied, ob endoskopisch oder ob chirurgisch, aber wenn wir eben die Langzeitergebnisse sehen, sehen wir, dass die chirurgischen Ergebnisse deutlich besser sind. Damit will ich meinem Chirurgen gar nicht vorgreifen, was die Gewichtszunahme angeht, als wenn Sie diese Patienten eben nur stenten. Die Heilungschancen, keine Heilung, aber ein Stillstand der chronischen Pankreatitis gelingt uns durch noch einmal immer wieder auf die Gebetsmühle Alkoholkarenz. Der akute Schub der chronischen Pankreatitis kann durch intensivmedizinische Betreuung gut behandelt werden. Die Komplikationen durch Antibiotika, endoskopische Therapie, Operation, das werden wir gleich diskutieren. Am Ende steht der Verlust der Bauchspeicheldrüsenfunktion mit entsprechenden Störungen, der exokrinen Funktionsstörung und der endokrinen Funktionsstörung, also die Substitution und der Diabetes mellitus. Maßnahmen zur Vorbeugung sind also entscheidend für eine langfristige Besserung und das, was wir immer anstreben, den Organerhalt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Professor Zoller, ich darf mich recht herzlich bedanken für Ihren anschaulichen Vortrag. Ich glaube, es wurde deutlich, es gibt ein großes Arsenal von Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Ich glaube, dieser Vortrag hätte problemlos auf den ganzen Nachmittag ausgedehnt werden können. Aber die Komprimierung hat Ihnen gezeigt gehabt, also keiner darf verzweifelt sein. Sie haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten und Chancen, um diesem Thema zu begegnen. Vielen Dank nochmal dafür. Für Fragen steht er nachher zur Verfügung zusammen mit Herrn Professor Schiedek, weil das Thema Therapie und internistische und chirurgische zusammen behandelt wird.